Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1.
Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über die Namen. Rudi Bindella, der Gastrounternehmer, kritisiert das Kunsthaus Zürich scharf. Bill Gates, der Microsoft-Gründer, gibt im Rahmen der Epstein-Files zwei Affären mit Russinnen zu. Und Susan Wille, die SRG-Generaldirektorin, gibt vor Abstimmung und Halbierungsinitiative nicht allen Medien ein Interview. Persönlich hat sie berücksichtigt,
ja, hat sie berücksichtigt.
Sie ist, glaube ich, eben nur dort hergegangen, wo die Fragen nicht so kritisch sind.
Keine Ahnung, das weiss ich nicht, aber sie hat uns berücksichtigt, hat uns natürlich wahnsinnig gefreut. Nein, der Christian Beck, der das Interview gemacht hat, die Fragen gestellt, die auf der Hand gelegen sind. Aber wie gesagt, ich habe das auch zur Kenntnis genommen. Tele Zürich ist sie, glaube ich, nicht gegangen.
20 Minuten sind gegangen, Doppelpunkt. Roschawinski, wo du eine Stunde lang kannst Werbung machen für deine Anliegen, oder? Und was meine Erfahrung ist, ja, je härter das Interview ist und wenn du dort gut reagierst, desto besser kommst du beim Publikum an.
Ja, da hast du die Sympathiepunkte. Ich habe das einmal erlebt im Tele Zürich. Nach der ersten Sendung Tele Blocher, die wirklich die ganze Welt bestet hat, hat mich der Markus Kili eingeladen. Und dann hat er noch den Klaus-Jürgen Stölker eingeladen. Und die beiden sind dann wie Hyänen auf mich gegangen. Und dann hat noch einen angerufen. Und am Schluss hat es eine Abstimmung. Ich habe gar nichts gesagt in dieser Sendung. Also, was mich heute noch stört hat, ich habe irgendeine komische Haare gehabt. Am Schluss haben die Leute können abstimmen. Und dann war irgendwie 10 zu 0 für mich. Und dort habe ich gemerkt, eben den Effekt, den du hast, der stimmt. Die Leute haben dann verbrannt mit einem.
Vielleicht geht es ja nicht mehr zu allen, weil sie es nicht mehr nötig haben. Die neueste Umfrage sagt, ja, ist relativ gleich, jetzt noch deutlich, es steht zwar immer knapp, aber es ist gleich noch relativ deutlich, dass die Halbierungsinitiative nicht durchkommt, dass die abgeschmettert wird. Und da wird im Leutschenbach natürlich schon die eine oder andere Flasche Champagner mindestens kalt gestellt.
Ja, ich weiss nicht, ob die Champagner trinken. Also dort haben wir alle auch ein bisschen gespart. Prosecco würde ich jetzt sagen.
Prosecco vielleicht, ja, wobei das ja auch nicht schlecht ist.
Vielleicht Rivella oder so, ja.
Oder vielleicht irgendwie etwas
anderes. Aber jetzt einmal etwas anderes. Wenn Sie die Abstimmung gewinnen, dann hat sie das Ziel erreicht. Also, du hast nur ein Ziel, das ist an dem 8. März durchzukommen. Dann kann man sagen, ist die Strategie richtig, in die Interview zu gehen, wenn sie dann verlieren. Ich meine, abgestimmt wird immer an dem Tag, wo abgestimmt wird, haben wir gesehen, zweimal ja, beim Donald Trump, aber die Chance ist relativ klein, dass jetzt der SRG verliert. Aber ja, dann heisst natürlich, sie hat sich verweigert und es war ein Fehler gewesen.
Und die haben natürlich jetzt zum Schluss so extrem Gas gegeben mit all den Verbänden und Sportlern. Und also vielleicht bin ich einfach nur in dieser Bubble drin, aber mir hat es gedacht, die haben relativ, bist fast nicht drum herumgekommen, um das Nein zu der Halbierungsinitiative. Währenddem, dass die Initianten doch eher zurückhaltend waren, wahrscheinlich aus Budgetgründen, wie es heisst, aber vielleicht hat man auch ein bisschen andere Prioritäten im Moment im Politkampf als jetzt die Halbierungsinitiative. Also gemäss Politologen musst du schon bei der ersten Umfrage etwa 80% Zuspruch haben bei der Volksinitiative, wenn du durchkommen willst. Und das ist dann am Schluss immer wie mehr ist das zusammengeschmolzen. Also, und jetzt ist das SRG voraus, also gegen die Halbierungsinitiative. Also kann man wirklich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sogar ein deutliches Nein gibt.
Ja, höchstwahrscheinlich hast du völlig recht. Und der Punkt ist eigentlich der, mir, ich bin auch für ein Nein aus anderen Gründen, weil ich glaube, es gibt in der Schweiz einfach keine Alternative zur SRG. Jemand, der das so könnte machen wie die SRG. Aber mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack gegangen. Es ist dann plötzlich so moralisiert worden. Jeder ist gekommen, die Schweiz geht auseinander und alles. Und da muss ich schon den Tommy Matter zitieren. Ich meine, die Schweiz ist älter, die Demokratie ist älter wie die SRG. Und ich finde es manchmal auch eine gewisse Überheblichkeit, wenn die SRG sagt, eigentlich nur wir machen Journalismus. Ja. Und da habe ich immer ein bisschen gestört, dass das die anderen Journalisten. Ich meine, Tele Zürich macht guten Journalismus, Radio 1 macht guten Journalismus, wir probieren es. Ja. Tagesanzeiger, die NZZ, alle probieren es ja. Aber die SRG nimmt dann immer noch den heiligen Schein für sich in Anspruch. Und das hat mich am Schluss wirklich gestört, dass wieder die Moralkeule, Mai, wenn ihr dann ja stimmt, dann macht ihr etwas falsch,
Der kommt. Und dann kommt noch dazu, dass die SRG immer ein bisschen verwechselt mit den besten Leuten und vielen Leuten. Man kann natürlich mit vielen Leuten auch ein bisschen anderen Journalismus machen als mit wenigen Leuten. Aber es ist nicht Nationalmannschaft, es sind einfach die meisten Leute dort. Logisch sind die alle unbestritten gut. Aber ich kenne auch ein paar bei den Privaten, die sind massiv besser. Oder? Also von dem her muss man jetzt mal den wenn die Abstimmung gut läuft für die SRG. Und schlussendlich bin ich deiner Meinung, wahrscheinlich auch gut läuft für die Schweiz. Dann muss man einfach aufhören, auf das höhere Ross aufsteigen, sondern es mal begreifen. Und bei der No-Bilag-Initiative, die ja viel schärfer war, dort ist man dann sofort wieder auf das hohe Ross aufgestiegen, nachdem man es ein bisschen demütig gegeben hat. Und jetzt beobachte ich ein ähnliches Phänomen.
Ja, wir
jetzt war man ein bisschen demütig gewesen, jetzt merkt man langsam, aha, es reicht, und jetzt steigt man langsam schon wieder auf das höhere Ross auf. Und das geht nicht, weil diese Initiative von Tommy Matter und Konsorten, die war genial geschnürt gewesen.
Ja, und dann kommt natürlich die dritte.
Irgendwann.
Da
ist so eine Idee.
Ja, nein, vielleicht ist das Momentum noch nicht da. Irgendwann ist es dann halt so weit, oder? Ich habe ja irgendwann mal geschrieben oder so, der grösste Film von der SRG ist sind die Leute, und das sind viele junge Leute, die SRG gar nicht mehr konsumieren, oder? Und wenn dann die natürlich an Turnen gehen, dann könnte es schon noch heikel werden. Ich glaube, es ist gar nicht so links- oder rechtsfrage. Und ich glaube, jetzt kommt noch ein anderer Punkt. Die Initianten, also jetzt von der SVP, die sind auch mit Hand angezogener Bremse, weil die wissen natürlich auch, wenn das SRG nicht mehr gibt, oder, dann haben sie natürlich die Projektionsfläche, wo sie auftreten können, auch nicht mehr, oder? Und wenn das SRG jetzt am 8. März, wie wir jetzt da diskutiert haben, alle die Abstimmung gewinnen wird, sage ich jetzt mal, es ist ja nicht das SRG, aber ja, also Gegner verlieren und die Initianten verlieren, dann ist das natürlich auch verdient vom Albert Rösti, der Medienminister, der im Initiativkomitee war.
Ja, ja, gut.
Wohl, ich glaube...
Der kommt dann natürlich nicht jeder und sagt, das ist sein Verdienst.
Ja, natürlich. Das sagt ja nicht er, das sagt ja der Dritte. Aber ich glaube, das spielt schon noch eine Rolle, dass wenn der Rösti kommt, dass er natürlich auch Leute hinter sich können scharen konnte, die im Prinzip vielleicht anderer Meinung wären. Und dann kommt ein Punkt, und da hat Gerhard Pfister irgendwo gesagt, viele Leute sind einfach verbunden mit deren SRG. Da hörst du natürlich auch bei irgendeinem Wunschkonzert, dass dann die irgendwie sagen, wir danken dann am ganzen Team und so. Also, die SRG ist natürlich ein bisschen wie Migros in den guten Zeiten, oder ist einfach so. Die SBB ist so allgemein gut. Mit deren ist man gross geworden. Teleboy, also die ältere Generation und die Jüngere hat auch noch ihre Sendungen gehabt. Da darf man schon nicht ganz unterschätzen.
Und dann mache ich natürlich noch ganz grossen Unterschied zwischen Radio und Fernsehen. Und da muss ich sagen, was Radio liefert, ist einsame Spitze. Ganz grossen Teilen machen die einen sensationellen Job. Die haben dort ist Service Public, oder? Wenn die ein international machen, das Magazin, wo wirklich jemand vor Ort ist, wo schöne Features macht, schöne Reportagen macht, dann ist das für mich Service Public. Da zahle ich gerne dafür. Das ist nämlich wirklich etwas, was die Privaten tatsächlich so nicht können machen.
Ja, vieles können die Privaten nicht machen. Ja, wir haben es ja gesehen, Olympische Spiele ist doch sehr gut gewesen. Man kann ja kritisieren. Ja. Aber es ist nur, wenn du Mittel hast. Es ist ja noch lustig, wenn du jetzt sagst, mit dem hohen Ross, viele Leute, die bei der SRG sind, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen.
Ja, zum Teil Freunde.
Ja, Freunde, die haben ja in den privaten Medien angefangen und sind dann überall gerutscht in die SRG. Also wenn du durch die Pforte vom Leutschenbach schreitest, dann kommst du plötzlich in den Heiligen Schiff über den Schwimmvatikan und bist dann halt irgendwie auf einer höheren Stufe. Ja, das ist halt das Game da. Also, die SRG wird durchkommen und ich glaube, für die Schweiz ist es kein Verlust, oder ist es sicher gut.
Und für Susanne Wille geht ja auch eine ziemlich harte Zeit wahrscheinlich.
Ja, also, und es ist ja wirklich... ja, natürlich, und das ist ja brutal.
Aber gut bezahlt.
Gut bezahlt. Ja, aber man muss dann auch machen und wenn sie natürlich ein gutes Resultat einfährt, dann am 8. März ist natürlich auch ein Teil für sie. Ja, eine Abstimmung ist eine Abstimmung. Aber das Leben geht ja weiter. Wir haben gesehen, nach der No-Bilag haben alle gemeint, es kommt nie mehr etwas. Dann hat man es ein bisschen raffinierter gemacht und es wird irgendwann wieder einen Vorstoß geben. Das ist wie Samen in der Kirche.
Bill Gates, unser nächster Name auf der Liste, der Microsoft-Gründer, gibt da medienwirksam im Rahmen von der Epstein-Files 2 Affären mit Russinnen zu. Und ich muss sagen, langsam habe ich genug von diesen Epstein-Files, weil das Effektive, das Kriminelle, nämlich der Missbrauch von Minderjährigen, das kommt gar nicht zum Tragen. Es ist nur noch irgendwie so ein bisschen eine Schlüssellochguckerei, wer dort auch noch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Dreck am Stecken hat, im moralischen Bereich, gar nicht im strafrechtlichen Bereich. Also irgendwie ist das wahrscheinlich genauso aufgegangen, wie die Administration Trump hat wollen. Wir fluten das Ganze einfach mal und am Schluss weiss gar niemand mehr, wie das man das muss einordnen muss.
Ja, bin ich ganz so der Meinung. Also, die britische Monarchie, die schwankt natürlich jetzt schon ein bisschen, oder? Und
ja, gut, aber
Bill Clinton muss von der Kongresse. Also
warum ist er verhaftet worden schlussendlich? Wegen irgendwie Amtsgeheimnisverletzung?
Ja, natürlich.
Und nicht wegen mutmaßlichen Missbrauch von Minderjährigen.
Ja, gut, aber das ist natürlich im Unschärfebereich. Aber schlussendlich ist die Epstein-Affäre schon Wahnsinn. Oder Norwegen hat natürlich auch ein Problem. Trump leidet ja immer noch ein bisschen drunter, oder? Das ist irgendwie wie ein weißer Elefant in seiner Politik. Politik rein, was hat er gemacht? Ich glaube, der hat schon eine grössere Dimension. Bill Gates ist kommunikativ noch interessant. Also er hat ein bisschen Deutungshoheit übernommen.
Er hat einen Mitarbeiter, im Rahmen von einer Mitarbeiterveranstaltung, glaube
ich. Genau, oder? Er hat natürlich gesagt, ich kann jetzt führen, kommunizieren, dann ist das weg, oder? Nicht, dass das nachher irgendwie raushinnen und weiss Gott was dann aufgefrischt wird. Ich glaube, er hat einfach die Führung übernehmen. Das war ein strategischer Entscheid gewesen. Ob der kommunikativ geschickt ist, er wird sich das schon überlegt haben. Das zeigt ja gleich, dass die Epstein-Geschichte, und ich habe mit jemandem in Amerika telefoniert, der muss scheinbar immer noch die grossen Schlagzeilen beherrschen. Und in Amerika stellen sich immer alle die Frage, warum sind eigentlich die Amerikaner, eben jetzt mit Ausnahme von Bill Gates, noch nicht drankommen, während in Europa ein nach dem anderen fällt. Oder? Wir haben den WEF-Chef, der jetzt alle drankommt. Das ist natürlich schon eine interessante Frage. Also der Bill Gates ist eigentlich der erste Amerikaner, der die Spuren hinterlässt in dieser ganzen Geschichte.
Aber irgendwie, weißt du, da kann man so viel sehen, ja, Jimmy Chevo, jeder googelt dann, oder googelt, gibt dort dann auf dieser Webseite ein paar Namen ein und dann irgendwann spickt so etwas raus. Die Swiss, die Fluggesellschaft ist auch drin, weil natürlich der Epstein dauernd irgendwie Flüge gebucht hat und so. Es wird einfach der Sache nicht gerecht. Wir haben einfach zwei Probleme. Einerseits ist natürlich der Ring, oder Menschenhandel, Missbrauch von Minderjährigen, das steht zu oben. Und das Zweite, was ja auch immer umsteht, ist Verbindungen zu Russland, was natürlich für Amerika auch heikel ist, oder? Und von diesen beiden Sachen hört man einfach relativ wenig.
Ja, es ist alles heikel, aber ich nehme an, da sind ja x Leute dran, die jetzt da versuchen zu recherchieren. Wenn du nichts kannst beweisen, ist es dann noch relativ schwierig. Aber ich finde einfach, die Epstein-Geschichte, die beschäftigt uns doch jetzt seit gefühlten zwei Jahren.
Und du hast noch nicht genug? Du willst noch...
Nein, was heisst nicht genug? Man liest natürlich, also heute, wenn ich gelesen habe, in der Zürich Zeitung, jetzt glaube ich zwei oder drei Artikel. Also das heisst, das Interesse vom Publikum und sagen wir mal, das Interesse sogar von der NZZ-Leserinnen und Leser ist immer noch relativ gross, dass man darüber schreibt. Und es sind ja nicht einfach nur Schlüsselloch-Geschichten. Also eben in England, Prinz Andrew, der jetzt die ganze Monarchie ins Wanken bringt. Das hat es noch nie gegeben in England seit 300 Jahren, dass einer aus der Königsfamilie verhaftet wird. Und so eine Krise ist die grössere Krise wie mit Lady Di. Also von dem her hat der Epstein natürlich ist der schon toxisch und hat irgendwie aus dem Jenseits schon sehr viel bewirkt.
Aber wir müssen auch irgendwie auch zugeben, dass die Veröffentlichung, wo man würde sagen, das ist ja sehr demokratisch, dass man da einfach alles zur Verfügung steht, die Millionen von Dokumenten, dass das wahrscheinlich eben nicht dazu führt, dass etwas vorwärts geht. Dass man wahrscheinlich hätte wirklich müssen, das Ganze einzuordnen, halt irgendwie das ein bisschen sortieren vorher.
Ja gut, aber dann hättest du sowieso geheißen, man manipuliert. Das heisst jetzt schon, die Frage ist ja, ist alles draussen, sind Sachen vernichtet worden?
Es ist ja viel geschwärzt.
Ist sehr viel geschwärzt worden, muss man natürlich noch einen Punkt, ist auch noch interessant. Ich meine, E-Mails gibt es etwa seit 1994, 1995. Der Epstein war ja vorhin schon aktiv gewesen. Ist ja mit dem Trump vorhin schon befreundet gewesen. Da hat sich auch schlimm. Da haben wir telefoniert vielleicht miteinander oder einen Brief geschrieben. Da ist ja nicht mehr rum. Also, die Opfer, sage ich jetzt mal, oder die betroffen sind alle die den Epstein später kennengelernt haben, wie es eben die elektronischen Daten gibt im Internet. Und von dem her gibt es natürlich eine gewisse Ungerechtigkeit, aber das ist doch im Leben auch so. Wenn du irgendwie Geschwindigkeitskontrolle machst, ja, dann gibt es natürlich solche, die reinfahren und solche, die dann halt nicht reinfahren.
Aber da geht es ja nicht um eine Ungerechtigkeit, da geht es ja um ein Ziel, das man hat.
Ja, natürlich.
Dass man da lückenlos kann strafrechtliche Sachen aufdecken, verfolgen, um das geht es ja schlussendlich.
Ja, natürlich.
Aber jetzt mittlerweile ist es noch ein bisschen, wer hat auch noch irgendwie mit dem geflirtet und wo ist er mit wem auch noch ins Bett und wer hat allenfalls auch noch an einer Party teilgenommen. Um das geht es ja jetzt, die Diskussion grosso modo.
Ja, natürlich, aber es ist ja auch noch faszinierend. Also, natürlich, wenn jetzt Woody Allen, das sind ja alles Leute, die du kennst, der Elon Musk ist irgendwie drauf und alle. Es ist ja schon noch interessant, was der Epstein eigentlich für ein Netzwerk um die ganze Welt gemacht hat.
Also, absolut.
Das ist ja schon ein einzigartiges Phänomen. Und warum sind alle auf der... Ich meine, der hat ja die Schule nicht abgeschlossen und irgendwie plötzlich dort unheimlich reich geworden. Warum ist das passiert? Also ich finde das schon noch faszinierend.
Das ist schon eine offene Frage. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie bei der Randbeantwortung vorwärts kommen.
Nein, man wird das auch nie ganz klären können. Aber immerhin muss man sagen, dass man die Dokumente oder die angeblich alle Dokumente, die es gibt, bin nicht einmal sicher, freigegeben hat, ist gleich ein Versuch vielleicht, ich möchte das gar nicht schlecht oder negativ interpretieren, von einer gewissen Transparenz.
Gehen wir noch zum Rudi Bindella, der Gastrounternehmer, einer der grössten, wenn nicht der grösste Gastrounternehmer, hat Streit mit dem Kunsthaus Zürich. Um was geht es? Er hat eine Vernissage gemacht, Degustation hat er gemacht und hat seine Bilder aus seiner Sammlung aufhängen. Und das hat offenbar das Kunsthaus Zürich nicht gutiert. Und dann hat es einen ziemlich heftigen Hin und Her gegeben.
Ja, ich begreife das jetzt nicht vom Kunsthaus. Ich meine, die vermieten die Location. Der Rudi Bendella hat, glaube ich, 35'000 Franken gezahlt für die Miete. Tut ja niemandem weh. Er hat ja schöne Bilder, also Anker und Schweizer Kunst, die in seinem Restaurant hängen. Wenn man die auch noch sieht, also das ist jetzt schon ein bisschen kleinlich. Und das begreife ich schon nicht. Ich meine, das Kunsthaus hat jetzt schon nicht gerade die finanziell besten Zahlen.
Erstaunlicherweise, ja, wird ja auch recht subventioniert.
Ja, wird recht subventioniert. Und ich finde, da bist du halt dann gleich, wenn du so etwas machst, bist du ein Dienstleister und musst halt deinem Gast entgegenkommen. Ich meine, das tut ja niemandem weh, wenn jetzt die Bilder dort drin sind. Das ist ja ein Kunsthaus. Und ich begreife Rudi Bendella schon ein bisschen. Aber spannend finde ich ja noch, dass er zusammen mit dem Philipp Hildebrand,
wo ja, ja befreundet,
ja, oder? Ja, sie kommen da sehr gut aus. Haben, glaube ich, noch ein Restaurant zusammen am Lima gegeben, haben den Wein gut zusammen, machen zusammen einen Wein. Ja, gut, der ist im Verwaltungsrat, also vielleicht ist er ein bisschen weiter weg von dem. Aber ich habe das nicht können begreifen und man sieht das natürlich immer, vielmal, wenn du mit irgendeinem offiziellen Ämter und so zu tun hast, man ist dann irgendwie am falschen Ort gelegentlich.
Ja, es ist dann auch irgendwie, wahrscheinlich gibt es so Regeln, oder? Wahrscheinlich gibt es irgendwo im Dokument irgendwelche Regeln, wo man dann einfach irgendwie auf einen Paragraph genau einhaltet, irgendjemand, der das hilft mitorganisieren und dann nicht kann mit Fingerspitzen abschätzen, ist jetzt das vielleicht etwas, wo wir ein bisschen grosszügiger müssen sein. Ich verstehe schon, dass nicht jede Autogarage da drin etwas machen kann und nachher von Bilder. Weißt du, das verstehe ich ja schon, dass es gewisse Regeln gibt.
Ja, dass es bei Judith gibt. Ja,
aber ich habe jetzt die Künstler nicht kennt, da bin ich zu wenig kunstverständig, du wahrscheinlich schon. Um die Künstler, die es da ist gegangen, das sind ja offenbar Künstler, die eine Akzeptanz haben und die ein Renommee haben, die Rudi Bendella dort hat wollen, aufhängen aus ihrer Sammlung. Also von dem her muss man doch dort doch mal den Fall anschauen. Und ich sehe es ähnlich wie dir. Wenn du es schon nötig hast, da vermieten für noch ein bisschen Zusatzgeld.
Für einen guten Preis.
Noch ein bisschen musst du Geld generieren als Kunsthaus und nachher noch Events vermietest, also Locations vermietest. Dann musst du natürlich auch die Leute, die dort etwas machen für viel Geld, musst du natürlich auch ein bisschen gestalten.
Ja, und da kommt natürlich eine andere Frage, oder? Warum muss ein Kunsthaus, das im Prinzip ein staatlicher Betrieb ist, plötzlich das Geschäft hier? Ich meine, wir haben in Zürich viele andere Räume, die vermietet werden von privaten Organisationen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Rudi Bendella das nächste Mal an einen anderen Ort geht, wo ihm kulanter ist. Also, ist irgendeine Strategie falsch und ich glaube auch, im Kunsthaus tut das nicht gut, wo jetzt auch immer ein bisschen unter Beschuss war, Bürle und alle Sachen. Wenn man plötzlich Leute, die eigentlich ein Kunsthaus den Gutwill entgegenbringen und sagen, wir stellen dort etwas aus und machen einen schönen Abend. Am nächsten Tag sind die Kunstwerke weg und das ist ja keine Konkurrenz zu der Sammlung vom Kunsthaus. Ich habe den Briefwechsel mit grossem Vergnügen oder E-Mail-Verkehr und muss sagen, der Bendella war ja eigentlich anständig gewesen, wenn man jetzt das gelesen hat. Ist also sehr zivilisiert zugegangen. Aber am Schluss verstand ich es halt dann gleich nicht. Wenn du so viel Geld zahlst und das entgegennimmst als Kunsthaus, dann bist du natürlich auch ein bisschen gefangen in dieser Summe.
Das war die Shortlist von heute. Wir freuen uns, wenn ihr in einer Woche wieder mit dabei seid.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.